ARD.
Ein politisches System ist kein Konsumartikel, den man mit 5 oder 3 oder 1 Kreuzchen bewerten kann. Das ist einfach anstrengend und das bleibt auch anstrengend. Also ich höre immer die Worte eines alten Amtsbruders, der mittlerweile deutlich über 90 ist, der gesagt hat, als wir als junge Menschen lernen mussten, was Demokratie ist, haben wir verstanden, wie anstrengend das wird.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Wir heißen Sie sehr, sehr, sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Mensch, unsere 35. Petra. 35 Mal
Wahnsinn,
schon.
Oder? Dass wir uns immer noch was zu sagen haben. Und wenn nicht, laden wir jemand ein.
Ja, noch nicht verraten, kommen wir gleich zu. Ich muss noch unbedingt vorweg schicken, das ist für mich wirklich so ein bisschen so eine elementare Folge heute über das große Ganze irgendwie, über den Zustand der Welt, vielleicht so den Zustand von Deutschland. Ich habe gelesen, wir leben in einem Zeitalter der Disruption, Petra. Also wir können mal aufzählen, was hatten wir? Ampel aus, Donald Trump ist zurück, Populismus auf dem Vormarsch, Demokratie in der Krise, zumindest auf jeden Fall unter Druck, der Westen unter Druck, der Liberalismus unter Druck und ich merke, wie das irgendwie langsam auch in mich so reinsickert. So. Also so alte Gewissheiten lösen sich auf, gefühlt. Und ich weiß nicht, ich frage mich, spinnt die Welt? Spinne ich? Spinnen wir alle? Wer spinnt, Petra?
Vermutlich wir alle. Deswegen haben wir uns ja einen Soziologen eingeladen, der von außen auf die spinnerte Welt guckt, soweit ihm das gelingt als Wissenschaftler. Und du musst ihn jetzt vorstellen.
Ja, wirklich. Wir sind heute zu dritt. Ich freue mich total. Also die Fragestellung ist so ein bisschen, was passiert da? Wie gehen wir damit um? Und wir haben dazu einen absoluten Experten eingeladen, einen der renommiertesten, gefragtesten Soziologen des Landes in vielen Talkshows zu sehen. Jetzt ist er heute bei uns. Sehr herzlich willkommen, Armin Nassehi. Guten Tag. Hallo nach München.
Hallo Herr Vogts, hallo Petra.
Ja genau, Sie, ihr
Schrägstrich,
Sie
schon.
Kennt euch aus ja. dem Ethikrat, richtig?
Ja, auch aus anderen so wissenschaftlichen Kontexten.
Und Herr Nassi, Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Gesellschaftstheorie, politische Soziologie und deshalb trifft das heute ziemlich aufs Auge, weil würden Sie da mitgehen? Ich habe gerade gesagt, Zeitalter der Disruption, also Störung, Sie forschen seit vielen Jahren, stimmt das? Geschieht da was Grundlegendes? Ist da so eine Art Wendepunkt?
Ja, das Interessante an den Wendepunkten ist ja, dass die in kurzer Folge inzwischen kommen und so wie Sie die Welt beschrieben haben oder die Gesellschaft beschrieben haben, machen wir das ja seit langer Zeit. Also es ist fast undenkbar, dass man in unseren Zeiten, und damit meine ich jetzt nicht nur heute oder gestern, sondern über längere Zeiträume, die Gesellschaft anders beschreibt als disruptiv, als stark in der Veränderung, als krisenhaft. Vielleicht ist die Gesellschaft selbst die Krise. Man weiß es nicht so genau. Also zurzeit haben wir natürlich schon das Erlebnis, dass sehr viele Krisen sich überlagern oder sehr viele Dinge, die wir für krisenhaft und disruptiv halten. Aber eigentlich ist das ja eine Diagnose, die man immer wieder gemacht hat. Die Erinnerung schlägt einem manchmal auch ein Schnippchen, weil man sich womöglich an die etwas ruhiger und einfacher beschreibbaren Dinge erinnert und weniger an das Disruptive oder das Krisenhafte. Aber diese Beschreibung, die passt fast immer, dass es gerade jetzt besonders krisenhaft ist.
Das ist schon mal interessant zum Einstieg gleich. Wahrscheinlich auch, weil man im Rückspiegel die Dinge auch gar nicht mehr so wahrnimmt, auch wenn sie schon früher disruptiv gewesen sind. Aber trotzdem liest man ja gerade ständig Überschriften, Krise der Demokratie, Krise des Liberalismus. Also sehen Sie gerade gar keine Ausbrüche, Eruptionen?
Doch, natürlich. Ich meine, daran kann man ja gar nicht vorbeisehen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es zugleich ungewöhnlich und gewöhnlich ist, was wir zurzeit erleben. Also meine These wäre zurzeit, dass wir es ja durchaus mit krisenhaften Erscheinungen zu tun haben, die ja nicht vorgestern begonnen haben, sondern bereits selbst eine gewisse Geschichte auf dem Buckel haben, dass wir zurzeit aber nicht daran vorbeikommen, das zu sehen. Also ich spreche von einer Art von Visibilisierungserfahrung, also eine Sichtbarkeitserfahrung. Wir erleben, wie vulnerabel Gaspreise sind. Wir erleben, wie leicht man die Demokratie aus den Angeln heben kann. Wir erleben, dass man sich auf so etwas wie Zukunftserwartungen nicht verlassen kann. Wir erleben natürlich auch, dass diese Krise der Demokratie nicht nur was Abstraktes ist, sondern etwas, das sehr konkret sich etwa in Sitzen in Parlamenten oder in dem Stil der Kommunikation niederschlägt. Also es sind alles Dinge, die sich lange vorbereitet haben und im Moment sind sie einfach radikal sichtbar. Wir müssen sogar wieder darüber nachdenken, ob man verteidigungs- oder gar kriegstüchtig sein kann und muss und dass das Geld kostet und dass das Geld, das man an der einen Stelle ausgibt, nicht woanders ausgegeben werden kann. Das sind ja alles Dinge, die, da geht's ja nicht um wenig, sondern um sehr viel.
Es ist wie so ein, als hätte sich so ein Schleier so ein bisschen gehoben und man guckt irgendwie, man sieht vielleicht Petra das erste Mal so ein bisschen klar, oder ist es auch so ein bisschen typisch deutsch, dass wir das auch wieder auf eine hysterische Art etwas tun und so ein bisschen auch überschwanken sozusagen.
Die Soziologen haben ja eine eigene Sprache dafür, aber was ich schon interessant finde, du hast das Sichtbarkeit genannt, also das Verdichten von bestimmten Krisenphänomenen, die man jetzt plötzlich bemerkt und vielleicht 20, 30 Jahre nicht so gerne bemerken wollte. In Niedersachsen zum Beispiel die Entwicklung in der Autoindustrie, um jetzt mal so ein ganz schlichteres Beispiel in Deutschland zu nennen, aber auch die Vorgeschichte des Kriegs gegen die Ukraine oder auch was wir nach dem 7. Oktober erlebt haben. Man hätte auf manches ja vorher schon kommen können. Also die Vulnerabilität der Gaspreise ist das eine, aber die mangelnde Bereitschaft, bevor es sich zu Krisen verdichtet, auf solche Fragen überhaupt zu gucken, die finde ich schon interessant. Also im Rückblick zu sehen, was man alles gerne übersehen hat, so würde ich es mal sagen. Und was das so mit so einer kollektiven Befindlichkeit macht, weiß ich auch nicht so. Aber ich würde es nicht hysterisch nennen, sondern ich habe den Eindruck, dass wir immer so beides tun. Einerseits die Geschichte als den Ort auszumachen, in dem die Dinge noch besser waren, damit das, was kommt, auch schlechter werden darf. Und auf der anderen Seite so eine Verdrängung der Vorgeschichten dieser Krisen. Und damit auch eine Verantwortungsverdrängung natürlich.
Du hast gerade Befindlichkeit auch genannt, so. Also dazu, Herr Nassé, bei uns ist immer so, ich bin so ein bisschen die Zahlenzentrale. Petra schmunzelt dann immer ganz gern. Ich bringe so ein paar Zahlen mit. Die werden Sie möglicherweise kennen oder Sie haben auch andere. Wäre natürlich auch interessant. Es gibt so eine Umfrage, die seit 1963 erhoben wird. Und zwar, da werden die Deutschen gefragt, ob sie zustimmen, in einer ziemlich schwierigen Zeit zu leben. Und da gab es mal so einen Peak. 1990 war ja auch ein massiver Umbruch. Und aktuell steuern wir da sehr steil auf einen Allzeitrekord zu. Also in 60 Jahren haben noch nie so viele Deutsche demnach gesagt, ja, wir leben in einer schwierigen Zeit. Und dann gibt es ja auch so Erhebungen über die Zufriedenheit und Unzufriedenheit mit der Demokratie. Und da ist es in Deutschland, ja, je nach Umfrage natürlich auch, aber bei dieser so fast Hälfte-Hälfte, also 45% sind unzufrieden, 55 zufrieden. Also ist das ein Resultat all dieser ganzen Sichtbarkeiten, die Sie gerade aufgezählt haben?
Ja, also ich bin immer etwas skeptisch, was diese Umfragen angeht. Die bilden ja im Prinzip nur ab, was so allgemein gerade diskutiert wird oder was an in der Aufmerksamkeitsökonomie vorkommt. Ich finde ohnehin, dass es viel mit Aufmerksamkeitsökonomie zu tun hat. Also Petra, du hast gerade eben gesagt, dass wir jetzt erfahren, wie viel liegen geblieben ist oder was man vorher nicht gesehen hat oder was man quasi fast verdrängt hat. Das Interessante ist ja, dass all diese Dinge in Expertenkulturen alle längst diskutiert worden sind.
Stimmt.
Also dass es Verteidigungsfragen gibt, das diskutiert man schon länger. Dass die Energieversorgung ein Problem ist, das diskutiert man schon länger. Dass wissenschaftliche Ergebnisse sich nicht einfach von A nach B verpflanzen lassen, das haben wir in der Pandemie erlebt, das wissen wir schon länger. Aber dass das sozusagen in die allgemeine Wahrnehmung schwappt, also in die veröffentlichte Wahrnehmung schwappt, so etwas wie ein großes politisches Thema wird. Das ist in der Tat, wenn nicht neu, dann zumindest zur Zeit tatsächlich besonders belastend. Und dafür ist eigentlich etwa eine Zufriedenheit von 55% mit der Demokratie gar nicht so schlecht. Also ich kenne Daten, die sagen etwa, dass etwa in den letzten 10 Jahren sich diese Zufriedenheitswerte gar nicht groß verändert haben, obwohl wir ja viele Auf- und Abs hatten, also geradezu Wellenkurven, wenn es darum geht, ob wir die Dinge für schrecklich oder für nicht so schrecklich halten. Also das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich glaube schon, dass dieser Effekt zurzeit, dass man an den Dingen tatsächlich nicht vorbeikommt. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also zurzeit diese Schwierigkeiten zu verdrängen, das schafft eigentlich fast niemand. Selbst wenn man sie leugnet, ich glaube, Trump hat vor ein paar Tagen mal wieder gesagt, dass es den Klimawandel gar nicht gibt, dann muss man sich zumindest mit dem Klimawandel beschäftigt haben oder ihn als so einen wichtigen Punkt angesehen zu haben, dass man ihn sogar explizit leugnen muss. Also niemand kommt an den Dingen vorbei.
Ich würde auch gerne nochmal über diese Krisen reden. Man könnte ja auch fragen, ob es wirklich die Krisen selber sind oder das, was hinter den Krisen viel bedrohlicher ist, nämlich das ist das möglicherweise wahrgenommene größere Maß an Ungewissheit, das dadurch kommt. Also die Krise selber kann man ja noch ganz gut beschreiben und dann hat man ja auch Bilder dafür und Vorstellungen und vielleicht auch politische Antworten oder auch Verlegenheiten. Aber das Maß der Ungewissheit, das scheint mir etwas zu sein, was eine größere Rolle auch im Alltag spielt. Also, dass Leute auch offen darüber reden, obwohl sie sich in ihrer privaten Situation gerade eher als gut aufgestellt beschreiben würden.
Das Maß an, was übrigens auch ein interessanter Befund ist. Also, wir nennen das das Zufriedenheitsparadox. Ja, wenn man die Leute nach ihren privaten Lebensformen fragt, dann sieht es fast so aus, als hätten sie die Dinge noch so einigermaßen im Griff. Aber sie können sich nicht vorstellen, dass Eliten, dass Entscheider, dass die Instanzen der Gesellschaft, dass diejenigen, die dafür da sind, tatsächlich Entscheidungen zu treffen, die Dinge noch im Griff haben. Also die Kompetenzunterstellungen zum Beispiel Parteien gegenüber sind katastrophal. Ja, also 60% traut keiner der Parteien zu, die Dinge tatsächlich hinzukriegen, die Zufriedenheitswerte eigentlich mit allgemeinen Institutionen, die sinken eher. Aber das private Leben scheinen die Leute noch so einigermaßen im Griff zu haben, was nicht heißt, dass sie es im Griff haben, sondern dass man wahrscheinlich noch schwerer aushalten könnte, das auch in die Frage zu stellen. Ne? Ja. Aber das sind sozusagen die Kontinuitätsunterstellungen, um die es geht.
Ich kann mir aber vorstellen, dass da das gepaart ist mit einer Angst, wie lang dem noch so sein wird. Also ich habe schon, ich würde sagen, als zentraler Befund kann man doch, glaube ich, schon sagen, du hast gerade eben gesagt, Petra, das Maß der
Ungewissheit.
Also ist es nicht gerade zentral auch so dieses Gefühl, dass so das Vertrauen in die Zukunft so ein bisschen schwindet, die Gewissheit, dass es den nächsten Generationen immer besser geht, war ja immer so, das war ja so auch der Anspruch der, sagen wir mal, sozialen Marktwirtschaft und der Demokratie und dass viele deshalb vielleicht auch nicht mehr so an das Vorne glauben, sondern
ja, ne? Also das baut man immer gerne als Argument jetzt auf, ne? Die Fortschrittsidee ist verschwunden. Ich meine, das diskutieren wir seit 30 Jahren, dass die Fortschrittsidee verschwunden ist, dass es nicht mehr automatisch bergauf geht, dass wir sozusagen Abstiegsängste haben. Das verdichtet sich im Moment natürlich sehr stark, auch durch die Bedrohung, dass es ökonomisch womöglich nicht besser wird. Aber ich glaube, das ist eher tatsächlich, dass man sich Kontinuitäten nicht mehr vorstellen kann. Das ist es, glaube ich, der Soziologe, der ist ja gewissermaßen ein demütigender Wissenschaftler, ja, nicht demütig, sondern demütigend. Wir würden ja sagen, dass ein gutes Leben vor allem darin besteht, dass man die Dinge, wie sie sind, bestätigt, ja, dass man sozusagen sowas wie eine Kontinuität irgendwie in einer Praxis leben kann und davon ausgeht, dass es mal so eine Idealisierung hat, dass die Dinge immer so weitergehen. Und das wird tatsächlich zurzeit in Frage gestellt. Dabei geht es nicht nur um Fortschritt und besser werden, sondern also Ungewissheit, Petra, das finde ich eigentlich eine gute Formulierung dafür. Und es sind ja einige Herausforderungen da. Wir wissen nicht, wie die Wertschöpfungsketten angesichts von KI weitergehen. Wir wissen nicht, wie ein exportorientiertes Land wie Deutschland mit den kulturellen und ökonomischen Protektionismen weiterarbeiten wird. Wir wissen nicht mehr, wie das mit der Energieversorgung tatsächlich wird. Wir wissen nicht mehr, ob wir demokratische Mehrheiten in Parlamente bekommen, die sich auch noch demokratisch streiten und nicht nur gegen ein undemokratisches Außen. Das sind ja alles Dinge, da geht es tatsächlich, ich habe es gerade schon mal so gesagt, nicht um nichts, sondern tatsächlich um die Grundfesten dessen, was man für selbstverständlich gehalten hat und nicht drüber nachdenken musste.
Ja, und ich glaube, Sie haben gerade auch die Frage in den Raum ja geworfen, ob all diese Probleme, ob die auch zu komplex werden, um sie noch demokratisch zu lösen, wenn ich es richtig verstanden habe. Bernd Ulrich schreibt in der Zeit, anscheinend sind die Krisen unserer Zeit nicht mehr mit den herkömmlichen Mitteln der Politik zu beherrschen, jedenfalls nicht zur Zufriedenheit der Wählerinnen und Wähler. Und da man die Realität nicht abwählen kann, werden halt die Regierenden bestraft. Und ich würde dem noch hinzufügen, darum wird zunehmend populistisch gewählt. Ist das gerade auch ein Befund unserer?
Ja, das ist schon deswegen ein Befund, weil man das in allen möglichen westlichen Gesellschaften ja unter demokratischen Ländern beobachten kann. Überall werden die Regierenden abgewählt. Das ist in der Tat ein interessanter Befund, der vieles abbildet, was Sie gerade gesagt haben. Ob die Demokratie das prinzipiell nicht kann, das ist eine andere Frage. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber wir haben vielleicht sind wir zu sehr noch daran gewöhnt an diese Konflikte. Achsen, die Demokratie mal stabil gemacht haben. In der Bundesrepublik war das eine stabile Mitte-Rechtspartei, eine stabile Mitte-Linkspartei, die fast alle Themen und Konflikte aufgesogen haben in ihrem Miteinander und Gegeneinander.
Also die beiden großen Volksparteien.
Inzwischen passen die Probleme eigentlich nicht mehr in dieses Schema. Und das bildet sich natürlich in Wahlverhalten ab und in Zufriedenheitswerten ab. Und das ist nicht etwas, was es nur in Deutschland gibt, sondern fast überall.
Mhm. Aber ist es nicht so, dass es, also man könnte ja sagen, zu allen Zeiten waren möglicherweise Parteien nicht in der Lage, Probleme in dem Sinne zu bewältigen, wie wir das im Rückblick gerne hätten, ja, sondern dass es jetzt eher so ist, das ist einfach mal eine Frage an dich, dass immer mehr Einzelwesen den Eindruck haben, ich könnte es eigentlich besser, nicht, dass ich es wollte, aber ich bin nicht mehr bereit, diese Form der Repräsentation durch jemand anders zu akzeptieren, sobald der oder die nicht mehr das macht, was ich gerne hätte. Also dieser Vertrauensverlust in Institutionen und in repräsentative Demokratie, wo ich davon ausgehe, dass die ich wähle, in den Parlamenten schon nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, für mich Dinge zu regeln, in dem gleichen Bewusstsein, dass möglicherweise nur ein kleiner Teil dessen, was ich gerne hätte, sich durchsetzen lässt. Das ist in dem Moment, wo ich über Social Media meine eigene Pressesprecherin bin und wie eine Bundeskanzlerin oder eine Außenministerin meine Meinung zu allem Möglichen veröffentlichen kann. Liegt das nicht auch daran? Oder ist das?
Ja, das ist vielleicht ein Symptom. Vielleicht ist das, nein, das finde ich nicht, das stimmt schon, die Beschreibung. Aber vielleicht ist sozusagen die Beschreibung der Vergangenheit zu entgegenkommend. Also, als hätten die immer die Probleme gelöst. Ich würde ja andersrum sagen, das politische System muss Probleme erfinden, die es lösen kann. Und dann sieht es sehr kompetent aus. Und das ist eigentlich in so einer Industriegesellschaft eigentlich ganz gut gelungen. Also mit dieser Unterscheidung im weitesten Sinne von eher kapitalorientierter, eher arbeitsorientierter Wirtschaftspolitik, eher sogenannter progressiver oder konservativer Gesellschaftspolitik, konnte man schon eine ganze Menge eigentlich an Ordnung in die Welt bringen und damit Konflikte institutionalisieren, in denen man sich irgendwie wiedergefunden hat. Das stimmt ja alles heute nicht mehr. Ich meine, wenn ich überlege, dass uns ein Wahlkampf bevorsteht, in dem dann immer noch die 70er-Jahre-Themen diskutiert werden, mehr oder weniger Staatstätigkeit, ich kann es echt nicht mehr hören. Das ist unglaublich langweilig, ja, also eher liberal oder eher links. Das ist nicht mehr das, was wir heute brauchen. Die Frage ist, welche Staatstätigkeit? Es sind inzwischen die arbeitgebernahen Wirtschaftsforschungsinstitute, die sagen, der Staat muss Hunderte von Milliarden für Infrastrukturen in die Hand nehmen, aber soll nicht irgendwie VW mit 100 Milliarden so stützen, dass es so bleiben kann, wie es ist. Das ist ein anderer Diskurs, ja, und das wären andere Konflikte, um die es geht, und auch diese Frage von konservativen oder sogenannten progressiven, ich mag dieses Wort nicht, kulturellen oder gesellschaftspolitischen Orientierungen. Das hat sich ja auch ziemlich verändert. Das sind eher die konservativen Milieus, die sich stärker verändert haben in den letzten Jahrzehnten als die eher linksliberalen. Und das wird im Politischen eigentlich nicht abgebildet. Und das produziert natürlich, ja, Petra, der Pressesprecher seiner selbst zu sein, das produziert im Prinzip solche Sätze, dass man sich nicht irgendwo verortet, sondern selbst zum Zentrum von starken Urteilen wird.
Genau, das
stimmt, das ist eine gute Beobachtung, ja.
Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, Herr Nassé, weil wir Wahlkampf auch in der letzten Folge als Thema auch schon hatten. Und wenn Sie sagen, also es ist ja irgendwie eine Frage der 70er, ob man jetzt Steuern senkt oder anhebt oder Sozialausgaben kürzt oder weniger kürzt. Was wären denn die Themen, die wir jetzt klären müssten?
Ja, gut, also wenn ich jetzt in drei Sätzen das tun könnte, wäre ich genauso größenwahnsinnig wie das, was Petra gerade beschrieben hat, dass man jetzt sagt, ich könnte das, aber so einfach ist es nicht. Ich wäre schon damit zufrieden, wenn man zu der Erkenntnis kommen würde, zu sagen, ob man nicht mal andere Schlachten schlägt. Also können nicht so zum Beispiel, ich sage es jetzt mal konkret, Liberale davon absehen, dass jedes Geld, das vom Staat ausgegeben wird, schlecht ist, und Linke davon absehen, dass man alles zentralistisch regeln muss. Wenn man das mal zur Kenntnis nimmt, dann kommt man vielleicht auf zum Beispiel die Frage, wie finanziert man eigentlich Infrastrukturmaßnahmen? Wie kann man Bürokratieabbau wirklich machen? Das geht nämlich nicht dadurch, dass man einfach Ämter schließt, das ist totaler Quatsch, sondern man muss sehen, dass die Regelungsdichte erst zu der Bürokratie führt und dass man gleichzeitig die nicht einfach so abbauen kann, sondern eine andere Form von Regulierung braucht. Und wenn ich schon jetzt weiterrede, wird es so komplex, dass man das gar nicht mehr in eindeutigen politischen Antagonismen abbilden kann. Aber das, würde ich sagen, wäre die Aufgabe von Politik zurzeit, sich solche Dinge auszudenken. Aber wie gesagt, es ist jetzt Wahlkampf, da kann man überhaupt nicht politisch nachdenken. Da muss man gucken, wen man am besten auf den Kopf hauen kann.
Ja, da fassen wir es vielleicht so zusammen, dass man einfach egal aus welchem Lager man kommt, bereit ist, über rote Linien zu gehen, um neue Gedanken zu denken und vielleicht neue Kompromisse auch zu schließen und überhaupt auch einfach Dinge offen zu benennen und Leuten das zuzutrauen, die Komplexität von Problemen zu erfassen. Also, dass man nicht wie früher, ich nenne es jetzt mal, dieses Theater aufführt, sondern wirklich realistisch an die Probleme geht und versucht, die anders zu lösen.
Realistisch ist natürlich auch so ein Konzept, bei dem man denkt, ach, warum machen die Leute das eigentlich realistisch? Das ist gar nicht so einfach dran zu kommen, was unter dem Realistischen eigentlich zu verstehen ist. Und es ist auch eine Frage der Anreize. Ne? Also für viele politische Akteure reicht es eigentlich zurzeit, die eigene Klientel zu bedienen. Dann kommt man zumindest in die Parlamente und wird dann mal was feststellen. Wie gesagt, diese goldenen Zeiten, in denen man vielleicht etwas institutionalisiertere Konflikte hat, die sind vorbei. Aber dass man sich dahin zurückwähnt und an der eigenen Folklore hängt, das gilt für die beiden ehemals großen Parteien tatsächlich immer noch. Es gilt auch für die Grünen, muss man leider sagen. Das ist einfach zu wenig. Und es ist von außen unglaublich einfach kritisiert. Ja, wenn man selber in den Positionen wäre und sagt, jetzt muss ich tatsächlich um das Überleben einer Partei kämpfen oder ich muss meine eigenen Reihen zusammenhalten oder ich muss Mehrheiten organisieren, dann ist man leider in Dingen drin, die mit den Sachproblemen vergleichsweise wenig zu tun haben. Das gehört auch zur Komplexität, dass Sachfragen und politische Fragen manchmal auseinanderklaffen.
Vielleicht gehört ja auch zur Komplexität, dass wir jedenfalls gerade in diesem letzten Diskussionsgang Politik auf eine ganz bestimmte Weise parteipolitischer Vorbereitung einer künftigen Regierung reduzieren und diese Frage des Umgangs mit der Ungewissheit sich, das würde ich jetzt mal als Theologin sagen, auch deswegen möglicherweise verändert, weil diese anderen Orte, an denen Formen der Selbstvergewisserung selbstverständlich passiert sind, auch kleiner werden oder unbesetzt sind. Also Religion ist das eine, aber auch so Formen von Verein oder andere Vorstellungen, wie man Räume der Gewissheit jedenfalls für einen kurzen Moment schafft, die einen auch entlasten von dem, was die Politik nicht kann. Also wir diskutieren ja auch das Ende des Westens nicht nur in Bezug auf die liberale Demokratie, sondern möglicherweise auch auf die Veränderung dieser anderen Aneignungsformen. Also ein ganz schlichtes Beispiel ist, wie sich unsere Kommunikation verändert hat über Social Media und auch noch verändert hat dadurch, dass uns jetzt Maschinen ganz gut ersetzen können bis hin zur Lyrik. Und das würde ich gerne einfach nochmal eintragen. Der Umgang mit Gewissheit und Ungewissheit findet ja auch an anderen Orten statt.
Also auch da weniger Stabilität durch irgendwie Zugehörigkeit und...
Keine Selbstverständlichkeit mehr jedenfalls. Mhm. Also man muss sich immer entscheiden, ich gehe jetzt meditieren oder ich bleibe in meiner Kirchengemeinde engagiert oder ich suche mir einen Kammerchor oder ich gründe eine Hardrockband oder ich kaufe ein Grundstück in einer Kleingartensiedlung. Aber diese, man musste lange über solche Dinge nicht so viel nachdenken. Das war auch ein Freiheitsverlust, weil viele Dinge einfach immer schon feststanden, das muss man auch dazu sagen. Aber das Maß der Möglichkeiten führt schon, glaube ich, dazu, dass ich mir jetzt ständig überlegen muss, wie gehe ich mit meiner eigenen Ungewissheit um. Das ist eigentlich ein Paradox.
Da haben wir auch wieder die Ungewissheit, ja. Das zieht sich ja so ein bisschen durch. Herr Nassé, Sie atmen, wollten Sie da kurz?
Nee, ich muss immer atmen, sonst wird's schwierig. Aber
also, sogar der Soziologe muss atmen.
Ich meine, das ist ja auch eine Diskussion, die eigentlich schon seit anderthalb Generationen geführt wird. Natürlich. Ich meine, wenn man sich anguckt, als ich in die Schule gegangen bin in den 1970er Jahren, dann ist sozusagen die Hälfte der Klasse ist in die evangelische Jugend, die anderen sind in die katholische Jugend. Und die Gottlosen sind in die Gewerkschaftsjugend gegangen, um es mal etwas plakativ zu formulieren. Also es gab für alle solche kollektiven Orte, Vereine, Sportvereine haben eine ganz, ganz wichtige Funktion gehabt. Alles, was mit Kultur zusammenhing, hat eine Funktion gehabt. Das ist natürlich inzwischen stark kommerzialisiert, durchaus auseinandergerissen. Aber man muss deutlich sagen, diese Welt kommt nicht wieder. Also das ist die Frage, was kompensiert das? Und dafür gibt es eigentlich relativ wenig Orte, an denen das stattfindet. Man müsste sich ja auch die Frage stellen, jetzt wenn man nicht an Lebenswelten denkt, an unmittelbare, sondern an die Fragen von Expertenkulturen, wo sind eigentlich die Orte, an denen das Argument zum Beispiel wichtiger ist als die Ästhetik der Pose des Arguments, werden wirklich Diskurse geführt. In der Öffentlichkeit streiten wir uns zurzeit um Streitkultur, aber ganz wenig um die Sachfragen, um die es geht. Also mir geht das ziemlich auf die Nerven, ich werde permanent zu Podien eingeladen. Können wir nicht irgendwie produktiver streiten? Ja. Kein Mensch fragt, worüber denn denn eigentlich? Das ist, finde ich, schon irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Mhm. Über das andere lässt sich viel einfacher streiten. Wir machen Identitätsdiskurse. Daran kann jeder teilnehmen, ohne irgendeine intellektuelle Voraussetzung. Ich sage das jetzt mal sehr, sehr böse, muss ich gestehen. Aber Sachfragen, dafür gebraucht es Voraussetzungen. Und die sind, Sie haben Komplexität schon genannt, Herr Vogt. Das ist sozusagen genau das Problem, wie man damit umgeht.
Ja, und da sind wir, finde ich, bei einem zentralen Punkt, der vielleicht dann doch auch neu ist in dieser Qualität. Und zwar, Sie sagten gerade Sachfragen und dass man besonnen diskutiert und auch einfach über die Themen diskutiert und nicht darüber hinaus, okay, wo können wir eine Kontroverse zuspitzen. Aber das fällt ja, würde ich sagen, auch schwer durch einfach die sozialen Medien und die würde ich in einem direkten Zusammenhang sehen mit dem aufkommenden Populismus. Also und da ist schon etwas, was mir dann, wenn Sie sagen, also weil wir am Anfang der Folge hatten, ja, also Disruption gab es schon immer und irgendwie Krise gehört quasi irgendwie immer so ein bisschen dazu. Was doch wirklich neu ist, ist die Tatsache, dass zum Beispiel, Petra, du warst gerade in Kanada, damit sehr nah an den USA, dass Trump-Anhänger wissen, dass Trump in vielen Dingen lügt, aber trotzdem beschlossen haben, ihm zu glauben. Und das ist ja, das habe ich übernommen vom österreichischen Journalisten und Buchautor Armin Thurnherr, präaufklärerisch. Und das ist so vielleicht so ein Punkt, wo, also da mache ich mir gerade viel Gedanken drum und denke, vielleicht gerät da doch was ins Kippen. Ja, und um auf die These vom Anfang so ein bisschen zurückzukommen. Wie kann man denn diesen Prozess stoppen, dass wir wieder besonder über Sachfragen reden? Über Wissen, über Fakten. Ja.
Also Petra, du hast ja vorhin mehrfach die Gewissheiten in den Vordergrund gestellt. Also wenn man Forschungsergebnisse aus den USA sich anguckt, warum die Leute, und die wissen genau, dass der Trump irgendwie, dass der Trump eben Trump ist, also und ihn trotzdem wählen oder vielleicht sogar deshalb wählen, also was man dort tatsächlich beobachten kann, das ist das Gefühl, im öffentlichen Diskurs nicht repräsentiert zu sein. Das ist das eine. Und das andere, das Gefühl, fühlt tatsächlich, dass die Dinge nicht so weitergehen, wie sie bisher gegangen sind. Also Ali Russell Hochschild zum Beispiel, so eine Berkeley-Soziologin, hat ganz tolle Texte, Bücher dazu geschrieben. Die ist in diese Tea Party Communities gegangen vor der ersten Trump-Wahl und hat sich die Leute da angeguckt und die haben dann an sich selber erlebt, dass sie diesen American Dream, dass sie aus eigener Kraft ihr Leben nicht fristen können, sondern wenn irgendwie Firmen zumachen und Arbeitslosigkeit steigt, sie selbst Transferempfänger geworden sind. Das war unerträglich und dass gewissermaßen diese große Erzählung von Amerika nicht mehr funktioniert. Wenn man das auf uns überträgt, würde man sagen, dass Mittelschichten das Gefühl haben, dass sie nicht mehr zu den Privilegierten gehören. Das ist, glaube ich, ein Thema, das genau mit diesen Gewissheiten zu tun hat. Und es geht gar nicht um explizite Gewissheiten, es geht mehr um implizite oder latente Gewissheiten. Das meinte ich vorhin mit der Sichtbarkeit. Es werden die Bedingungen der Möglichkeit von allem Möglichen total sichtbar. Deshalb habe ich den Gaspreis als erstes genannt. Dass der Gaspreis nicht vom Himmel fällt, das wissen wir. Aber wie verletzlich er durch alle möglichen Parameter ist und damit private Haushalte, also ich meine jetzt ökonomische, privatökonomische Haushalte durcheinander bringt oder dass die ganzen Gesamtrechnungen nicht mehr funktionieren, dass dabei Unsicherheit entsteht. Das ist im politischen System nicht abgebildet, außer bei den Populisten, die sagen, ich mache dreimal Schnipp und dann ist das Problem gelöst. Mhm. We make a good deal und dann haben wir die Sache. Ne?
Vielleicht ahnen Leute ja auch mehr, als man ihnen zutraut, ja, dass die Gewissheiten erst dann bewusst sind, wenn die Gewissheiten schon weg sind. Ja, das heißt, das, was schon verloren ist, findet rhetorisch aber immer noch so statt, als könnte man es irgendwie erhalten, wenn es die oder die Steuerungsschraube gäbe. Und das ist natürlich auch eine andere Art von Verlogenheit. Mhm. Und es könnte sein, dass das auch so eine Klugheit des Alltags ist, dass Menschen den Eindruck haben, nee, ich merke doch, dass hier Dinge verschwunden sind, von denen mir suggeriert wird, man müsse sie einfach nur ein bisschen wiederbeleben.
Also dann hätten wir da das Problem, dass alle nicht populistischen Kräfte auch das einfach mal klarer adressieren sollten, auch da eine offene, klare Ansprache finden sollten für diese Probleme oder auch empfundene Scham, also im Beispiel der Rust Belt, der Menschen, die dort ihren Job verloren haben. Aber wenn noch ein Gedanke weiter und ein weiteres Problem, auf das Ihr Kollege, der Soziologe Oliver Nachtwey hinweist, der forscht seit Jahren über rechten Populismus und der sagt mit Blick auf die USA auch, dass ein Zeichen dieser Zeit auch sei, also unserer aktuellen Zeit, dass die politische Rechte einen, ich zitiere, lustvollen Willen zur Zerstörung hat. Und zwar der demokratischen Institutionen, das sieht man dann bei Trump ja auch, war ja auch angekündigt im Wahlkampf, jetzt will er das auch durchziehen, die Checks and Balances da vielleicht auch außer Kraft setzen. Also ich komme immer wieder so ein bisschen zur Frage zurück und ich freue mich ja übrigens auch, Herr Nassehi, wenn Sie das in Ihrer angenehmen, ruhigen Stimme auch immer so ein bisschen entkräften. Es ist ja wirklich auch immer sehr, sehr wohltuend. Aber die Frage bleibt trotzdem, ist, wenn man das beobachtet, was da passiert, also Populismus, ich habe gerade präaufklärerisch genannt, Wille zur Zerstörung, ist das ein Ausdruck vielleicht der Krise der Demokratie und damit ein Zeichen, dass sie nicht mehr so richtig funktioniert? Oder ist es vielleicht von außen ein Angriff, den es abzuwehren gilt und grundsätzlich funktioniert es doch noch? Schwierig, die Frage, glaube ich.
Also was sicher nicht mehr funktioniert, das ist einer der Grundmechanismen. Also es ist gar nicht so einfach zu definieren, was wir mit Demokratie meinen. Und es gibt so wahnsinnig viele Kriterien. Für mich ist das wichtigste Kriterium von Demokratie, von gut funktionierender, vollständiger Demokratie, dass diejenigen, die nicht zur Mehrheit gehören, also die nicht die gewählt haben, die regieren, loyal zu deren Entscheidungen stehen. Und also
im Moment ja zu der Entscheidung der Mehrheit stehen.
Der also dass Mehrheit,
die Minderheit also, die Mehrheit akzeptiert.
Mehrheit das akzeptiert und dass die Mehrheit etwas dafür tun muss, dass die loyal bleiben kann. Also die Idee des Parlamentarismus war ja, dass die Opposition nicht am nächsten Baum hängt, sondern mit im Parlament sitzt und zumindest die Herrschenden dazu zwingt, gute Gründe zu nennen für das, was man tut. Im viktorianischen England hat man das genannt Her Majesty's Loyal Opposition. Das ist eine wundervolle Formulierung, die genau das meint. Und dieser Mechanismus, der ist immer mehr außer Kraft gesetzt. Also das machen die Populisten. Sie sind erst eine unbedingte Form von Opposition, die also überhaupt nicht akzeptieren, dass es so etwas wie Verfahren gibt, wie Regeln gibt, wie eine Legitimität derer, die die Mehrheit haben. Und wenn sie dann selbst in der Mehrheit sind, wäre es ja komisch, wenn sie auf einmal jetzt Leute wären, die sich um die Minderheit kümmern würden. Das ist, glaube ich, das, was zurzeit stattfindet und was wirklich eine starke Gefahr für die Institutionen der Demokratie ist, für die Verfahren ist. Und ich glaube auch, dass viele Menschen sich so an diese Verfahren gewöhnt haben, dass sie deren Bedeutung nicht mehr verstehen. An der Demokratie sind wahrscheinlich die rechtsstaatlichen Verfahren also der größte Schatz, den wir eigentlich haben. Wenn man an dem rüttelt, dann würde ich auch davon ausgehen, dass die Demokratie wirklich in Gefahr ist.
Okay, aber wenn das wirklich neu ist und wenn das eine Gefahr ist, was machen wir denn dann? Worauf kommt es jetzt an, Petra, vielleicht? Also
pathetisch gesagt könnte man ja sagen, es kommt jetzt auf alle an oder auf jeden und jede. Was ich noch wichtig finde in Bezug auf die Anstrengung der Besonnenheit, dass man die Anstrengung auch mal benennt und nicht so tut, als gäbe es so einen Demokratieautomaten, der jetzt leider wie so ein alter Kaugummiautomat etwas verrostet ist und nicht mehr so gut funktioniert. Das ist ja auch nur ein sehr eingeschränktes Bild von Politik in dem Sinne, dass der politische Raum gestaltet wird durch die, die in ihm leben. Das ist ein bisschen pathetisch. Früher nannte man das bei euch, Armin, in der Disziplin Zivilgesellschaft. Mittlerweile sagt das auch wieder jeder so, dass man das auch nicht mehr hören kann. Aber wir hier in Niedersachsen merken doch, dass ganz viel funktioniert oder nicht funktioniert, wenn in einem Dorf oder in einem Stadtteil oder in einem ganz kleinen Gemeinschaftsraum, wo man teilweise die Leute sogar noch mit Vor- und Nachnamen kennt, Dinge funktionieren oder nicht. Denn ich glaube mittlerweile, dass die Frage, ob man der Zukunft vertraut oder auch sich selbst vertraut oder nicht, viel weniger in Berlin als in den Gegenden entschieden wird, wo man unmittelbar Dinge erlebt. Und wenn die Schultoiletten eben dann in der dritten Generation kaputt bleiben, dann bedeutet das was für das Vertrauen ins Bildungssystem als solches. Also dass man sich das auch noch mal ein bisschen genauer anguckt. Und deutlich macht, ein politisches System ist kein Konsumartikel, den man mit 5 oder 3 oder einem Kreuzchen bewerten kann. Das ist einfach anstrengend und das bleibt auch anstrengend. Also ich höre immer die Worte eines alten Amtsbruders, der mittlerweile deutlich über 90 ist, der gesagt hat, als wir als junge Menschen lernen mussten, was Demokratie ist, haben wir verstanden, wie anstrengend das wird.
Ja, Herr Nassi, Sie haben das neulich mal genannt in einem Interview, dass man jetzt erst realisiert, wie voraussetzungsvoll das alles ist.
Ja.
Ne? Wie anstrengend eigentlich.
Ja, wie anstrengend. Das ist auch das, was ich mit der Vulnerabilität meinte. Also mit wie wenig es braucht, um diese Voraussetzungen tatsächlich manchmal außer Kraft zu setzen. Das ist das. Und also ich würde sagen, Petra, du hast das gerade gesagt, dass es sozusagen vor Ort passiert. Also manche Politikwissenschaftler kommen auf die Idee zu sagen, dass sich die Demokratie in der Kommunalpolitik retten lässt.
Das meine ich
also
damit.
Dort eigentlich, ne, wo, genau, ich wollte es nur bestätigen. Ja. Also, dass man sozusagen dort, wo man tatsächlich sieht und womöglich relativ schnell auch Erfolge erzielt, erzielen kann, sowas wie ein Vertrauen in die Strukturen wiederhergestellt werden kann. Das ist landes- und bundespolitisch natürlich viel, viel schwieriger und viel, viel langfristiger zu denken, aber dort ist es tatsächlich der Fall. Und ich würde das auch tatsächlich als einen allgemeinen Satz formulieren. Das Einzige, was hilft, ist Erfolg. Also tatsächlich Problemlösungserfolg zu sagen, also die Dinge müssen wirklich funktionieren. Das Gebäudeenergiegesetz, das übrigens nicht schlecht gedacht war, wie ich finde, das aber an der Wurzel deshalb verdorben war, weil es so komplex war, weil es so viele Ausnahmetatbestände und soziale Absicherungen und zeitliche Streckungen und so weiter, dass kein Mensch das verstehen konnte, war ein wunderbares Einfallstor zu zeigen, dass eigentlich die Kompetenz für eine Lösung, die man sofort verstehen kann, nicht verbreitet ist. Und man müsste eigentlich Dinge finden, die das einfacher formulieren können. Und wenn man mal so in die Geschichte auch unseres eigenen Landes guckt, dann waren es ja oft die Szenen, in denen es Politikern gelungen ist, mit relativ einfachen Formeln etwas sichtbar zu machen, was wirklich dann auch funktioniert hat. Das mehr Demokratiewagen zum Beispiel oder dass jemand wie Helmut Kohl tatsächlich in der Lage ist, einen Nationalstaat von Europa zu überzeugen. Das muss man ja doch konzedieren, dass das wirklich gelungen ist.
Oder auch Europa von einem neuen Nationalstaat zu überzeugen, andersrum.
Ja gut, das war für die Deutschen selber jetzt vielleicht gar nicht so wichtig, aber es ist interessant auch, dass das ein Konservativer gemacht hat und kein Linksliberaler gemacht hat. Also das sind ja so Szenen, wo man sagen würde, da passiert was, wo Kompetenzunterstellung vielleicht besser geht. Mhm. Zurzeit reden wir eigentlich nur über die unterschiedlichen Inkompetenzen von Politikern und wie soll man eigentlich, und ich meine jetzt, ich würde jetzt nicht den Leuten vorwerfen, dass sie wirklich inkompetent sind. Ich meine, ich möchte echt nicht tauschen, muss ich wirklich sagen, ganz ehrlich. Aber wenn diese Unterstellungen nicht funktionieren, dann wird es ganz, ganz schwierig, überhaupt Entscheidungen treffen zu können.
Also wünschen wir der kommenden Regierung, wer auch immer es sein wird, auf jeden Fall mehr Erfolg. Und eine Frage muss ich noch stellen. So im Umgang mit all den Ungewissheiten und keine Kontinuitäten, also die Abwesenheit von Kontinuität, brauchen wir alle auch noch irgendwie so eine gewisse Resilienz, ist ja auch so ein Modewort, dass man einfach so ein gewisses Maß an Kontrollverlust auch irgendwie annehmen und hinnehmen kann?
Na, es ist ja kein Zufall, dass die Themen, an denen man Kontrollverlust zumindest vorführen kann, zurzeit die Hauptthemen sind.
Ja, ne? Das
sind
stimmt.
Migration zum Beispiel. Also Migration macht den Eindruck, dass es überhaupt nicht kontrollierbar ist. Und dann auch noch gerade das Migrationsthema ist geradezu, ja, wie soll man sagen, doppeldeutig, wenn man so will. Einerseits brauchen wir eine hohe Migration in den Arbeitsmarkt, nicht in den Arbeitsmarkt direkt, um unsere Sozialstandards zu sichern. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass Fluchtmigration die Gesellschaft tatsächlich überfordert. Wie soll man sowas eigentlich zusammendenken und dann auch noch kompetent und dann mit einem Konzept aus einem Guss? Das ist die Quadratur des Kreises gerade. Das ist schwierig entsprechend darzustellen. Und das ist erlebter Kontrollverlust. Das kann man bei anderen Themen auch noch sehen. Klimawandel ist erlebter Kontrollverlust. Ja, dann wird es am besten gar nicht bearbeitet. Oder die KI-Herausforderung, die in Wahlkämpfen übrigens nie eine Rolle spielt. Und ganz interessant, ne? Das ist Kontrollverlust, erlebter Kontrollverlust. Ja, wie geht man damit um? Das geht eigentlich nur mit Kompetenz und mit besseren Konzepten und anderen Konfliktlinien. Ganz leicht und einfach von der Seitenlinie aus behauptet.
Ja, Sie haben sogar auch mal ein Beispiel genannt, wenn ich das richtig verstanden habe, wo das funktioniert, Kontrollverlust, und ja auch gewollt ist, und zwar in unserer Marktwirtschaft. Ich zitiere mal, Märkte sind nichts anderes als organisierter Kontrollverlust. Der Markt findet häufig einen Weg, er darf gar nicht übermäßig kontrolliert werden, dann funktioniert er nicht. Bedeutet das jetzt vielleicht in Richtung Ende, auch Demokratien erleben Kontrollverluste? Finden aber einen Weg?
Ich würde jetzt den Markt und die Demokratien nicht nach gleicher Logik betrachten, aber ich würde das vielleicht in so einem Begriff wie Ergebnisoffenheit, ne, das muss man sich ja leisten können, in einen Diskurs zu gehen und zu sagen, vielleicht kommt etwas dabei raus, was ich noch nicht antizipieren konnte. Das wäre der Königsweg für Diskurse. Es sind im Moment nicht die Zeiten, mit dieser Art von Kontrollverlust umgehen zu können. In Wirtschaftspolitik ist das ja auch, die einen sind libertär und wollen wie Milei alles abschaffen, damit der Markt seine heilige Einfalt entfalten kann, und die anderen wollen alles staatlich kontrollieren, um die Kontrolle zu behalten. Beides ist ein Irrweg.
Also ich würde sogar sagen, also wenn man das Wort Kontrolle ernst nimmt, auch in anderen Kontexten, gibt es ja keine Kontrolle ohne nicht kontrollierte Bereiche, denn sonst absolute Kontrolle wäre ja der absolute Horror. Deswegen ist ja nur die Frage, welches Maß an Kontrollverlust, das Wort Verlust klingt ja so, als hätte es vorher mehr Kontrolle gegeben. Aber das Maß an Zugriff auf bestimmte Fragen ist uns eigentlich entzogen. Und man darf der Soziologie nicht mit der Theologie kommen. Aber diese Einsicht, dass das so ist, ist ja eine tief theologische. Also Geschichte lässt sich wirklich nur in Grenzen steuern. Mhm. Und diese Einsicht ab und zu mal anklingen zu lassen, was ja auch immer so ein Thema bei uns im Podcast ist, finde ich deswegen wichtig, weil das auch dazu hilft, andere, also die Politik oder wen auch immer, nicht mit Erwartungen zu überfrachten, die Übermenschliches erwarten, wo man es nur mit Menschen in bestimmten Ämtern zu tun hat.
Nee, das Thema hatten wir ja dann eben auch, dass die Probleme einfach wirklich ja auch komplexer geworden sind. Ich glaube, Angela Merkel hat auch mal gesagt, die Probleme wie Scholz, sie ist froh, dass sie die nicht auf dem Schreibtisch hatte. Aber vielleicht abschließend noch, Herr Nassé, so ein bisschen mehr Gelassenheit statt Verzagtheit und Gereiztheit. Es ist jetzt nicht so quasi den Deutschen in den Schoß gelegt, so in die Zukunft zu blicken, aber wäre das ein Rezept oder?
Ja, das kann man schön sagen. Die Frage ist, wem sagt man das eigentlich? Also wenn wir drei uns das gegenseitig sagen, funktioniert das, glaube ich, ziemlich gut. Wenn jemand vor uns steht und uns anschreit und sagt, bleib doch mal gelassen, wird das Geschrei noch größer. Also das ist ja schön gesagt mit dem Geschrei. Das ist sowas Ähnliches wie das mit der Kontrolle. Also ich stimme vollkommen zu, Petra, auch ganz untheologisch, dass Steuerungsgeschichten meistens Illusionen sind, ja, dass wir glauben, dass wir die Dinge im Griff haben. Ich bin Systemtheoretiker, ich interessiere mich für nichtlineare Formen und so weiter. Ich bin weit, weit weg davon zu glauben, dass man eine Gesellschaft steuern kann. Man kann irritieren, man kann manche Dinge vielleicht anschieben. Man muss so steuern, dass man genau weiß, dass das Gesteuerte mit eigenen Mitteln darauf reagiert, die man selbst nicht kontrollieren kann. Und wenn man das intellektuell weiß, ist damit noch nicht klar, wie man dann konkret mit den Situationen umgeht. Man braucht ein gewisses Vertrauen, um mit dieser Offenheit umgehen zu können. Und das lässt sich leider nicht verordnen, das muss man erleben. Petra, ich bin mir sicher, dass du das auch theologisch beschreiben kannst.
Das Vertrauen Handlung und Erfahrungsräume braucht und so Erfahrung, also das ist auch so ein Modewort Selbstwirksamkeit, aber dass man merkt, tatsächlich kann man im Kleinsten Dinge verändern und ist nicht dieser Welt ausgeliefert als Opfer, als passives Subjekt. Das ist eine elementare Erfahrung, das glaube ich auch. Und die kann man übrigens auch wiederum am besten im Nahbereich eröffnen, diese Räume.
Herr Nassé, abschließend noch, was halten Sie von dem Begriff Emporirren? Wolfgang Thierse hat den mal benutzt für den politischen Prozess.
Emporirren, ich habe das noch nie gehört. Das hört sich fast an wie eine Evolutionstheorie. Die Evolution versucht bestimmte Dinge aus. Das meiste wird verworfen und manches bewährt sich. Wenn das damit gemeint ist, dann beschreibt es ganz gut, wie wir uns weiterentwickeln. Selten nach Plan, selten kontrolliert und selten mit einem klaren Ziel. Aber es geht irgendwie immer weiter. Und weitergehen heißt nicht, dass es besser wird, aber auch nicht automatisch, dass es schlechter wird.
Genau das meinte ich, weil Sie gerade sagten, linear ist als letztes Bild irgendwie, ist es eine Treppe. Ist es eine Treppe, die grundsätzlich aber eher so nach oben geht? Oder ist es ein Irren und Wirren und man muss das Beste draus machen, was auch immer passiert?
Ja, ich will jetzt nicht zu poetisch werden. Also eine Treppe, die führt ja irgendwie nach oben oder nach unten. Vielleicht ist es eher ein Wald, ja, durch den man ja nicht gerade gehen kann, sondern man muss, wenn man dem einen ausgewichen ist, sofort dem anderen ausweichen. Das ist eigentlich vielleicht ein schönes Bild dafür, weil man sich einen geraden Weg dadurch gar nicht vorstellen kann.
Okay.
Das war schön jetzt, oder?
Ja, ich finde es wirklich gut.
Ein bayerischer Wald. Es ist auch noch dunkel, man sieht nicht alles, unglaublich.
Gehen wir 2025 alle Hand in Hand durch den Wald.
Hand in Hand kann man nicht durch den Wald gehen. Lösung. Das ist das Wesen der Bäume, dass man immer wieder gucken muss, wie man zusammenfindet.
So. Und mit diesem Bild vielleicht enden wir für heute. Petra, noch irgendwas hinzuzufügen oder enden wir wirklich mit diesem Bild?
Ich finde es gar nicht schlecht. Bild. Ein Bild aus bayerischen Wäldern
die
kommt
Deutschen und ihr Wald so, ne?
In Niedersachsen in unseren Wäldern verortet. Das passt doch.
Ja, okay. Herr Nassé, ganz herzlichen Dank nach München. Petra, auch Dank an dich.
Armin, danke.
Danke.
Danke, ja, danke, danke, danke. Und die Folge können Sie natürlich auch in der ARD Audiothek hören. Da gibt's alle Folgen von Bleib Mensch. Sie können uns natürlich auch abonnieren. Und ein Hinweis wie immer am Ende noch auf einen anderen Podcast vom Bayerischen Rundfunk, wo wir in München auch heute waren, technisch. Dann hören Sie doch mal rein in den Podcast Die Entscheidung, Politik, die uns heute prägt, von den Kollegen von BR24. Da analysieren die Hosts Christine Auerbach und Jasmin Brock jeden Monat politische Entscheidungen aus der Vergangenheit und fragen, was ist damals passiert und wie prägt diese Entscheidung unser Leben bis heute? Die Entscheidung ebenfalls in der ARD Audiothek. Ihnen allen eine gute, möglichst gute Zeit und bis zur nächsten Folge von Bleib Mensch.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts
und Petra Bahr.